Hier sitzt die Kultur der Stadt zusammen. Der Culture Club. Fragen an die Kultur und Antworten der Macher. Nur im Ahoi Culture Club.
34. Culture Club zwischen Krimis und Kolumnen. Herzlich willkommen zu der 34. Ausgabe des Culture Clubs. In unserer September-Folge spreche ich mit der Journalistin und Schriftstellerin Heike Klehn, der Kolumnistin und Schreibtrainerin Susanne Karloff sowie der Spiegel-Bestseller-Autorin Eva Almstedt. Gemeinsam sprechen wir über die literarische Szene der Stadt, schreiben in und um Hamburg weibliche Perspektiven und zeitgenössische Literatur. Aufgenommen wird diese Spätsommerfolge am wohl passendsten Ort, dem Literaturhaus Hamburg und präsentiert von HVV Switch, der besten App fürs Mobilbleiben in Hamburg. Liebe Eva Almstedt, du wurdest 1965 in Hamburg geboren. Nach dem Abitur hast du aber erstmal das Raumausstatterhandwerk gelernt, unter anderem im Studio Hamburg in den Bühnenbildern der Guldenburgs, der Bertinis und der Schwarzwaldklinik. Danach hast du in der Architektur in Hannover studiert und in einem Möbelhaus gearbeitet. Nach der Geburt deines zweiten Kindes hast du dich an deinen Wunsch erinnert, einen Roman zu schreiben. Was folgte, sind mittlerweile 27 veröffentlichte Bücher und mehrere Bestsellerlistenplatzierungen. Im März 2026 erscheint der 21. Fall deiner Ostsee-Krimis. Im Mai 2026 folgt der 4. Band deiner Reihe Akte Nordsee. Du bist Mitglied bei den Mörderischen Schwestern. Was verbirgt sich dahinter?
Ja, die Mörderischen Schwestern sind ein Verband krimischreibender Frauen, beziehungsweise auch Frauen, die sich dem Krimi ja verbunden fühlen. Wir sind so 600 Frauen, glaube ich, in Deutschland, Österreich, der Schweiz. Und wir treffen uns regelmäßig und tauschen uns aus und unterstützen uns vor allen Dingen gegenseitig.
Susanne Karloff, du wurdest 1969 in Frankfurt am Main geboren, lebst seit fast 30 Jahren in Hamburg. Du schreibst als freie Autorin für diverse Magazine, unter anderem für die Cosmopolitan, Emotion, Brigitte und Myself. 12 Jahre lang hast du eine wöchentliche Kolumne für das Magazin Grazia geschrieben. Seit 2023 hast du stattdessen dein eigenes Format Suse in Your Pocket als digitalen Newsletter. Daneben gibst du Online-Schreib-Workshops und hast mehrere Bücher veröffentlicht. Zuletzt Angst ist nichts für Feiglinge, mein Exit aus der Panik. Du gibst Schreibworkshops. Warum ist es dir wichtig, anderen Menschen zum Schreiben zu motivieren?
Weil ich gemerkt habe, schon in meiner Kindheit kann man sagen, dass das Schreiben mir gut tut. Und es vielleicht nicht eine Art Therapie, das finde ich immer so ein bisschen übertrieben, aber Schreiben setzt ja schon was frei und schafft irgendeine Brücke zwischen dem, was man fühlt und dem, was man ausdrückt. Und ich finde das schön, wenn das ganz viele Menschen auch erleben. Und ja, deswegen mache ich das.
Sehr schön. Heike Klehn, du bist 1975 in Bremen geboren und in Ostfriesland aufgewachsen. Du hast Germanistik und Politikwissenschaften studiert und warst jahrelang Redakteurin, unter anderem für die NDR Talkshow und Spiegel TV Infotainment. Du bist freie Publizistin, unter anderem für den Spiegel, die Zeit, Brigitte und Emotion und hast seit 2022 die Kolumne Liebesleben beim Spiegel. Seit 2017 hast du mehrere Bücher veröffentlicht. Das aktuellste ist dieses Jahr erschienen mit dem Titel Zusammenkommen, warum Gleichberechtigung sexy ist und Lust auf mehr macht. 2021 wiederum, und das haben wir mal an anderer Stelle besprochen, hast du das Buch Geständnisse einer Teilzeitfeministin erschienen. Ist zu der Teilzeit jetzt noch mehr dazugekommen oder ist weniger geworden?
Nee, ist auf jeden Fall mehr geworden. Die Teilzeit war, als meine Kinder relativ klein waren und ich gemerkt habe, irgendwo bin ich so vormittags, bin ich irgendwie Mama und Hausfrau mehr oder weniger und nachmittags schreibe ich dann feministische Texte und habe gedacht, wie passt das denn jetzt eigentlich so zusammen? Da habe ich mich mal hinterfragt und geguckt, wie viel Sozialisierung steckt in uns und wie feministisch sind wir eigentlich im Alltag, wenn wir auch trotzdem noch so traditionelle Rollen parallel erfüllen. Und seitdem würde ich sagen, inzwischen Vollzeit. Vollzeit-Feministin, Vollzeit arbeitend.
Sehr schön. Ich habe ja selber auch journalistisch gearbeitet und viel geschrieben. Und ich glaube, auf dem 20. Abi-Treffen hat mein Deutschlehrer mir gesagt, er hätte alles für möglich gehalten, nur dass ich irgendwann mit Schreiben Geld verdiene, das wäre ja nicht möglich gewesen. Ich erwiderte ihm, dass er offensichtlich nicht die richtigen Knöpfe mir gedruckt hat, weil ich tatsächlich eigentlich fast durchgängig eine 4 oder eine 3 hatte, allerhöchstens. Ich habe nie eine 2 in Deutsch gehabt. Wie war das denn bei euch, Heike?
Ja, ich bin jetzt, glaube ich, totale Streberin, aber ich war, also Deutsch war immer eins meiner Lieblingsfächer. Ich habe freiwillig schon ganz lange, ewig, also endlose Aufsätze geschrieben und ich hatte auch wirklich immer ziemlich gute Noten in Deutsch, muss ich sagen. Aber hat mir einfach Spaß gemacht. Ich habe immer gern gelesen, immer gern geschrieben.
Und du, Susanne?
Ach, ich war in nichts besonders gut in der Schule. Also außer das, was mir Spaß gemacht hat, mal zeitweise, mal Kunst, mal Deutsch, war dann irgendwie mal ein Lesewettbewerb und dann mochte ich vorzulesen und der Lehrer hat es irgendwie wertgeschätzt und dann war ich kurz. Aber ansonsten, so mit der Schule war das jetzt nicht, dass ich da irgendeine schreiberische Leidenschaft schon gehabt hätte.
Okay, und wann hast du das Gefühl gehabt, okay, das ist so gut, da kann ich auch Geld mit verdienen?
Ja, das hat lange gedauert. Erstmal habe ich, ich weiß nicht, ich habe eine Kiste mit, glaube ich, 50 Tagebüchern. Seit ich 12 Jahre bin, habe ich Tagebuch geschrieben. Und das mit dem Schreiben, das kam ja erst ganz spät, erst als ich 30 war. Davor war ich Stewardess. Also ich bin überhaupt nicht irgendeine schreiberische Laufbahn eingeschlagen.
Ja. Susanne, was sagt dein Deutschlehrer heute? Wundert er sich auch oder sagt er, ich habe schon immer gewusst?
Nein, der würde sich sicherlich auch wundern, weil ich habe das immer strikt getrennt, irgendwie mein privates Schreiben. Also ich habe als Kind schon Geschichten geschrieben, auch so Pferdegeschichten, Western, Krimis und so. Mit ganz viel Spaß auch, aber ich fand Deutschunterricht blöd und langweilig. Also insofern lief das wirklich parallel und hatte miteinander wenig zu tun. Ich fand den Englischunterricht spannender, weil es dann um Shakespeare geht und ging und so. Das wurde mir besser vermittelt als irgendwie, ja, deutsche Romane.
Ja. Eva, jetzt hast du sehr viele Bücher schon veröffentlicht. Gab es mal zwischendurch Zeiten, wo du Sorge hattest, oh, jetzt weiß ich gar nicht, worüber ich schreiben soll, wie es weitergehen soll? Also ich meine gar nicht die Schreibblockade als solches im eigentlichen Prozess, sondern dass du gar nicht wusstest, vielleicht kommt gar kein Thema mehr.
Also eigentlich zu Anfang jedes Romans steht natürlich die große Frage im Raum, oh je, worüber jetzt? Also das ist klar, aber das ist nicht von Angst irgendwie besetzt oder so, weil ich eigentlich weiß, es wird wieder ein Thema kommen. Also da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ich habe ja vor 5 Jahren sogar angefangen, eine zweite Reihe zu schreiben und ich glaube, das hätte ich nicht gemacht, wenn ich Angst gehabt hätte, dass mir irgendwann die Themen ausgehen. Also wenn man so lebt und sich mit Leuten unterhält, dann kommen immer neue Themen. Bin ich fest von überzeugt.
Heike, wie ist bei dir mit der Lust zum Schreiben? Über die andere Lust hast du schon geschrieben oder schreibst du regelmäßig, aber geht dir die auch irgendwann abhanden zwischendurch?
Nicht wirklich. Also wenn ich so einen Abgabedruck habe und ich weiß jetzt, der Spiegel braucht jetzt irgendwie am liebsten übermorgen schon Kolumne plus Interview zu einem ganz besonderen Thema, dann denke ich so, oh, das habe ich mir wieder aufgehalst. Aber sobald ich dran sitze, habe ich so eine Freude. Allerdings mag ich auch gerne das humorvolle Schreiben. Also das macht mir dann immer Spaß und ich freue mich dann einfach so über Sätze oder Formulierungen und dann fliegt das auch so dahin.
Braucht es zu den Umständen eine gewisse Leichtigkeit, um auch ein bisschen lustig zu schreiben? Weil du hast ja gerade von dem Druck gesprochen, da könnte ich mir vorstellen, da kann man gar nicht lustig schreiben, oder?
Ja, das stimmt. Also das, was ganz besonders leicht und locker klingt, ist oft Schwerstarbeit, ist mein Erfahrungswert. Und man streicht bis zum Schluss noch kleine Wörter raus und stellt nochmal um und macht den Schluss anders und fängt wieder von vorne an. Und dann muss man sich manchmal von so Passagen trennen, die man so schön findet, aber das ist dann einfach zu lang und es passt nicht mehr oder es lenkt ab. Also das tut manchmal auch weh und dann kopiere ich mir manchmal so schöne Passagen und denke, ach, nächstes Mal haue ich die wieder rein.
Susanne, ist es einfacher, andere Leute zu motivieren, zu schreiben oder wie ist es mit der Eigenmotivation?
Eigenmotivation, das ist, also ich schreibe ja seit 25 Jahren Kolumnen oder also veröffentliche sie das Tagebuch, davor können wir ja nicht mehr dazu zählen, aber im Grunde ist ja das Tagebuchschreiben und das Kolumnenschreiben das Gleiche. Ich schreibe über mich selber oder über die Welt in der ersten Person und das jemandem zu vermitteln, finde ich schwieriger als das jetzt mich zu motivieren, weil ich mache das jetzt schon so lange, dass ich auch darauf mittlerweile sehr vertraue, dass ich immer weiß, was ich tue, mir immer Sachen einfallen und wenn man das jede Woche macht über so viele Jahre, ist das ja recht sportlich. Da ist ja nicht viel Zeit, um zu sagen, oh, ich bin nicht motiviert. Also das ist ja so, als ob der Bäcker sagt, ich bin nicht motiviert, heute Brot zu backen. Also so.
Heike und Susanne, ihr schreibt sehr häufig aus euren eigenen Beobachtungen. Es ist, glaube ich, ein Füllhorn an Möglichkeiten, Sachen zu erfinden und sie dann einfach immer mal wieder anders zu machen. Aber ihr habt ja im Grunde ja nur euer eigenes Leben, auf das ihr guckt, nur in Anführungsstrichen. Habt ihr da nicht wirklich auch nach den vielen Jahren irgendwann mal die Situation zu sagen, Jetzt sei nicht durch, weiß ich gar nicht.
Nee, also natürlich schreibe ich aus meiner eigenen Perspektive, also die Ich-Perspektive spielt eine Rolle, aber ich verwende ja ganz viele Studien, ich lese ganz viele Sachbücher, ich interviewe ExpertInnen, um neues Wissen zu kommen und mir meine eigenen Gedanken zu machen, und ich setze halt alle 4 Wochen neues Thema beim Spiegel. Dadurch passiert immer wieder was Neues und bei meinen Büchern auch. Also ich sitze ja nicht ganz allein und schreibe von vorne bis hinten in der Ich-Perspektive. Ich glaube, das wird auch keiner lesen wollen. Wäre auch ein bisschen ja, sehr egozentrisch, sondern ich mache mir schon dann Gedanken über die Welt und unsere Gesellschaft und verbinde das mit persönlichen Beobachtungen und einer gewissen Fallhöhe auch von den eigenen Ansprüchen zu dem, wie man dann wirklich lebt, sodass dann auch eine Nahbarkeit da ist.
Achtung, Achtung, Werbung! Einfach immer am Start, die HVV-Switch-App für euch. Damit ihr jedes eurer Ziele in Hamburg und Umgebung erreichen könnt. Einfach, schnell und direkt ermöglicht die HVV-Switch-App euch den unkomplizierten Kauf von HVV-Tickets. Zusätzlich dazu könnt ihr mit der App ein Sixt Share, Share Now oder Miles Auto mieten, ein Tier- oder Voi E-Scooter oder ein Moja Shuttle buchen, um bequem von A nach B zu gelangen. Weitere Infos unter www.hvv-switch.de. Achtung, Achtung, das war ein Konsumhinweis. Susanne, ist es einfacher, einen richtig großen Freundeskreis zu haben und sich da alles irgendwie abzugucken, oder brauchst du den gar nicht?
Ich hatte noch nie einen großen Freundeskreis, also das würde mir jetzt nicht helfen. Ich habe sehr ausgewählte Leute nur, die mit mir nah was zu tun haben. Mhm. Nein, weil ich schnapp ja alles auf. Also auch wenn ich von mir erzähle oder man meint, das ist mein Leben, gibt's ja einfach ist ja eine Metaebene. Also ich benutze ja nur meine Gefühle und wie ich auf die Welt gucke, beobachte, schnappe irgendwelche Satzfetzen auf. Es geht ja vor allem, und das sage ich auch beim Schreiben lernen oder beibringen, es geht ja darum, tiefer und näher und intensiver zu beobachten. Darum geht es ja vor allen Dingen, wenn man eine Kolumne schreibt. Also man muss ja irgendwie näher dran kommen, sich ja auch beim Roman schreiben. Und das ist Beobachten, ja, also.
Findet dieses Beobachten eigentlich auch in einer bestimmten Zufälligkeit statt?
Ja.
Oder ist es tatsächlich, Heike, was ich gerne mache, ist, ich sitze unglaublich gerne in Hotels und beobachte Leute, wie sie reinkommen, wie sie die Rezeption suchen oder so am Tisch interagieren. Also schafft ihr auch solche künstlichen Situationen zum Beobachten, oder seid ihr einfach immer mit offenen Ohren und Radar, ob morgens beim Bäcker bis abends beim Yoga-Studio?
Also bei mir eher Letzteres. Einfach, ich fahre relativ viel mit öffentlichen Verkehrsmitteln, da schnappt man unheimlich viel auf. Ich beobachte Menschen am Bahnsteig, Menschen mit Kindern oder Paare oder wie auch immer. Ich frage viele Freundinnen auch ein bisschen aus, oder die erzählen von sich aus Geschichten. Das Lustige ist, wenn man so lange schon eine Sexkolumne schreibt, dass dann die Leute von alleine mit einem anfangen, über Sex zu reden. Also was ich für Geschichten von auch prominenten Menschen über ihr Sexualleben weiß, also da könnte ich, wenn ich das mal veröffentlichen würde.
So, also ein Buch hast du mindestens noch vor dir.
Nein, das bleibt natürlich alles bei mir. Ja. Das werde ich niemals erzählen. Aber das macht schon großen Spaß, und so Alltagskomik, Situationskomik mag ich unheimlich gerne. Ich sitze gerne in Cafés, schreibe auch manchmal in Cafés und schnappe dann hier und da was auf, so, weil ich bin ja zu sehr sonst in meiner Bubble. Ich muss ja auch von außen was mitkriegen, wie ticken denn die Leute gerade.
Eva, ich habe ja gerade gesagt, es ist viel einfacher, alles zu erfinden. Würdest du dem so zustimmen? Oder hast du da nochmal einen ganz eigenen Blick?
Ja, alles zu erfinden ist sicherlich nicht einfacher, ist eine andere Art der Arbeit. Also ich schreibe auch gerne im Café oder auch in der Deutschen Bahn, wenn ich irgendwie auf Lesereise bin oder so. Mein Radar ist bestimmt nicht immer offen. Also ich glaube, ich bin auch oft in so einem Tunnel dann und schreibe nur. Und trotzdem muss natürlich immer die Zeit da sein, irgendwie von außen genug Input zu bekommen und mit Leuten zu reden, um auf neue Ideen zu kommen. Sonst schmore ich ja irgendwann in meinem eigenen Saft, wenn ich jetzt die Geschichten von vor 30 Jahren oder so doch mal umwälze. Das geht ja auch nicht.
Nun schreibst du ja Krimis, und ich sag mal, in Deutschland, egal auf welchem Medienkanal, sind Krimis das beliebteste. Nach wie vor haben ganz viele die Angewohnheit, den Tatort zu gucken oder in andere Krimis. Das fängt ja schon im Vorabend an, im ARD, ZDF und anderen Sendern zu sehen. Im Podcast-Bereich sind die True-Crime-Krimis der beliebteste Bereich. Ist das eigentlich eher störend, wenn überall gemordet wird und man selber noch drüber schreibt, weil man so denkt, ich muss jetzt auch noch mal eine andere Variante entwickeln?
Ich glaube, ich kann das ganz gut ausblenden. Also ich guck Krimi im Fernsehen eigentlich kaum. Ich beschäftige mich auch nicht mit True Crime, weil es mir eigentlich zu nah an den Opfern ist. Also das tue ich gar nicht. Und ja, ich schirme mich davon ab. Und der Krimi ist ja für mich nur das Transportmittel im Grunde, um die Geschichten zu transportieren und im Spannen zu präsentieren, die ich erzählen möchte. Also ich sitze nicht da und denke, oh, das ist jetzt eine tolle Mordmethode, über die möchte ich schreiben oder so. Das interessiert mich relativ wenig, sondern mich interessiert halt so die Psychologie dahinter, wie weit man gehen muss, bis ein Mensch tatsächlich einen Mord begeht, was da passiert ist, diese Motivationslage und so. Das ist das, was mich daran interessiert. Und ja.
Jetzt haben wir hier Romane und Sachbücher. Eva, warum hast du noch nie ein Sachbuch geschrieben? Also zumindest weiß ich es nicht.
Habe ich auch nicht, nein.
Also guckst du ein bisschen neidisch auf die beiden Kolleginnen, die hier sitzen?
Na, wohl kaum bei ihr.
Ich glaube, ich habe auch nicht die Expertise für ein Sachbuch. Also ich wüsste jetzt gar nicht, worüber
kann
ich das schreibe.
Kann man sich alles anlesen?
Ja, gut. Also ich bin wahrscheinlich so beschäftigt mit dem, was ich tue, dass ich noch nicht mal drüber nachgedacht habe,
ja,
was anderes zu tun.
Und, Heike?
Also ich denke tatsächlich
sehr
nach.
Erfolgreiche Romanen.
Also sehr erfolgreich wäre ich natürlich gerne. Ich denke tatsächlich drüber nach, auch mal einen Roman zu schreiben. Ich habe auch schon Drehbuchstoffe verkauft an große Drehbuchfirmen oder an die Ufer zum Beispiel. Da habe ich mal Sachen eingereicht und dafür auch Geld bekommen. Das ist schon ganz spannend. Aber ich denke tatsächlich drüber nach, weil man viel freier ist natürlich in dem, was man tut. Das stelle ich mir ganz erfrischend vor. Und man kriegt vielleicht auch nicht so viel Gegenwind oder merkwürdige Leserpost oder so, sondern ist vielleicht einfach, man kann immer sagen, es ist alles Fiktion.
Also die Schreibphase ist ja sehr, sehr lang. Und ja. Da kann ich mich wirklich abschirmen, da bekommt niemand da rein, das ist dann mein Buch. Gut, dann gibt es das Lektorat, das Korrektorat und ein paar irgendwie Leser, die auf Lesungen oder per E-Mail dann was dazu sagen. Aber es stimmt, also Einmischung ist fast gar nicht vorhanden.
Und das ist natürlich ganz anders, wenn du eine Kolumne schreibst und da sich Leute immer, also vor allen Dingen Männer dann schreiben und einem die Welt erklären und so, das hast du wahrscheinlich nicht so viel. Stell dir mir ganz angenehm vor.
Ja, das stimmt, das ist ein Vorteil.
Gibt es Kritik tatsächlich von so Stammleserinnen und Lesern irgendwie, ach Mensch, das hätte jetzt aber auch anders laufen
ich
können?
Ich habe ja mal einen umgebracht und zwar den Verlobten meiner Kommissarin und das höre ich heute noch, wieso Lars sterben musste. Also
ja,
immer wieder
also das
auch.
Das ist
ja
so
Lars. Und ich stehe aber bis heute dazu, dass das wichtig war für den Roman, weil sonst wäre die Serie irgendwie zu Ende gewesen. Also der musste sterben und die Leute müssen da jetzt durch und die meisten lesen ja auch weiter. Und klar, es gibt immer wieder so Sachen, da fragen, ja, warum kommen die jetzt nicht zusammen oder was ist denn da passiert und so. Aber ja, da lassen mich die Leute oder die Leser einfach an dem teilhaben, was sie über die Bücher denken.
Susanne, wie funktioniert denn für dich der Austausch mit Leserinnen und Lesern? Also gibt's da irgendwie, also Postkarten ja wahrscheinlich nicht mehr,
doch,
aber E-Mails?
Ja, also ich habe viele Leserbriefe bekommen, schon so tatsächlich als Brief oder Postkarte. Und ja, und ansonsten bekomme ich sehr nette Mails, sehr wertschätzende und oder auf Instagram kriege ich irgendwelche Nachrichten. Aber es sind immer sehr positive, Gott sei Dank.
Sind Kolumnen, sollen die schon per se auch eine Art Lebenshilfe sein oder siehst du das eher als Unterhaltung und wenn es jemandem hilft, ist, dass man mal drüber gesprochen hat?
Ich pieke gern mal irgendwo rein, wo es auch ein bisschen weh tut, aber eben mit Humor, weil ich denke, gewisse Themen sind so schwer, gerade das Miteinander der Geschlechter und das Thema Sexualität, aber auch aktuell so Frauenhass und die Probleme zusammenzubleiben, zusammenzukommen, Beziehungen zu führen und da mal in so ein paar Punkte da irgendwo rein zu pieken und mal einfach nur ein paar Fragen aufzuwerfen, das macht mir großen Spaß, weil ich kann ja nicht die Antworten geben, ich bin ja keine moralische Instanz, sondern die Leute sollen schon selber nachdenken, sollen zum Grübeln kommen, vielleicht auch sich auch ein bisschen aufregen, es klappt auch immer mal wieder, aber ich würde ja jetzt nicht die Ratgebertante sein wollen.
Ja, Susanne?
Also die Ratgebertante bin ich sicher auch nicht. Ich gebe überhaupt gar keine Ratschläge, außer man fragt mich. Aber es ist ja nur so, ich bin ja kein Einzelfall. Das wird ja immer wieder sichtbar. So, das ist ja, was ich schreibe oder empfinden ganz, ganz, ganz viele Menschen so. Und das, ich mache es ja nur in dem Moment, ist da ja ein Wiedererkennungswert. Und vielleicht fühlen sich die Menschen, die das lesen, oder nicht vielleicht, sondern das ist das Feedback eben nicht so alleine und nicht so grotesk und nicht so freakig oder was auch immer. Weil ich einfach nur über das schreibe, was ganz viele betrifft. Und ich schreibe in Ich-Form und über mein Leben und meine Erlebnisse, aber ich bin ganz fest und tief davon überzeugt, dass ich auch über ganz viele andere schreibe.
Ja. Die Heike hat gerade so in so einem Nebensatz klar und deutlich weggenuschelt, dass sie einfach auch schon mal Drehbücher geschrieben hat.
Nee, Drehbücher also geschrieben, Ideen verkauft. Ideen okay. verkauft. Das ist jetzt keine große Sache.
Ich stelle mir das alles sehr schwierig vor, was ihr macht. Aber Drehbücher finde ich geradezu abstrus, mit meinen Möglichkeiten ein Drehbuch zu schreiben. Eva, wie ist denn dein Blick da drauf auf die Verfilmbarkeit deiner Romane beziehungsweise den Drang, sowas auch selber nicht zu inszenieren, aber aufzuschreiben?
Ja, also der Wunsch, glaube ich, ist schon bei vielen Autoren, bei mir auch da, dass es doch gerne mal verfilmt werden dürfte. Einfach, ich würde es auch gerne sehen, auch was für Schauspieler ausgesucht werden würden. Aber es ist halt, wie du schon sagtest, Krimi ist allgegenwärtig. Es ist sehr, sehr schwierig, irgendwie einen Krimi eben an einen Sender zu verkaufen. Ich habe zweimal den Versuch gemacht, also ich habe Optionen verkauft. Und ja, leider ist es bisher noch nichts geworden, aber ich würde mich total freuen, wenn es mal klappen würde. Und ich glaube, ich würde den Stoff dann auch loslassen. Ich würde dann nicht sagen, ich schreibe das Drehbuch oder ich schreibe dran mit. Das könnte ich gar nicht, sondern dann lässt man los, weil es wird irgendwas anderes draus entstehen. Man kann diese Bücher von 400 Seiten ja schlecht in 90 Minuten packen und es geht nichts verloren oder so. Also es würde schon was Neues entstehen dann.
Jetzt haben wir ja von den anderen beiden Kollegen gehört, die recherchieren im Grunde den ganzen Tag, also weil sie halt offene Ohren und Augen haben. Wie stelle ich mir denn eine Recherche bei dir vor? Also ganz profan gesagt, möglicherweise fährst du mal an den einen oder anderen Ort, um zu gucken, okay, steht da wirklich eine Parkbank oder was auch immer? Oder aber wie habe ich mir das vorzustellen?
Ja, also der erste Schritt ist tatsächlich mal den Ort zu suchen, weil der für mich sehr, sehr wichtig ist. Ich habe so eine Vorstellung und fahre dann in Schleswig-Holstein und gucke mir die Orte an und ich muss dann irgendwo stehen und sagen, ja, hier ist es. Und dann geht's los, dann kann ich den Roman schreiben. Ich fahre dann auch mehrmals noch hin, weil ich dann irgendwie irgendwas übersehen habe oder nochmal irgendwie so das Gefühl dafür haben will, wie es da ist. Und dann ist ganz wichtig für mich die Polizeirecherche. Da habe ich einige Kontaktpersonen und ich mag es unheimlich gerne, mich mit Polizisten, Kommissaren, Spurensicherungsspezialisten, mit denen zu unterhalten. Gar nicht, damit mir die irgendwie spezielle Fälle erzählen, sondern einfach, um mitzubekommen, was sind so deren Werte, wie arbeiten die, wie sind die unter den Kollegen miteinander. Das ist für mich eine große Hilfe, wenn ich die Bücher schreibe dann.
Ja, sind das dann immer die gleichen Polizeikontakte oder je nach Verbrechen springst du durch die Gegend?
Ich will auch niemandem auf die Nerven fallen und da einmal im Jahr irgendwie erscheinen. Also ich war in Lübeck schon, ich war in Kiel schon oder auf so Branchentreffen haben wir das manchmal auch, dass wir irgendwie Vorträge haben von irgendwelchen.
Aber die Recherche findet an den Orten statt, wir schreiben aber immer am gleichen Ort? Also nicht in dem Ort, wo du quasi alles geschehen lässt?
Nein, das nicht. Nein, also entweder bei mir zu Hause.
Das wäre für mich fast naheliegend irgendwie, aber.
Ja, aber jetzt da irgendwie 3 Monate irgendwo zu sitzen.
Im schönen Schleswig-Holstein. Ja. Wie ist das denn bei den anderen beiden, Susanne? Hast du einen festen Schreibort und alle um dich herum wissen, oh, sie ist in dem Zimmer, oh, da.
Also ich
darf
lebe
keiner
alleine
rein.
Ja mittlerweile.
Okay.
Und früher, als ich noch verheiratet war oder mein Sohn klein war, da war das schon so, dass ich das sehr für mich machen musste. Also ich kann nicht schreiben, zum Beispiel, wenn jemand im Raum ist. Am liebsten auch, wenn jemand in der Wohnung ist. Insofern ist meine Lebenssituation jetzt perfekt für mich.
Du hast einfach die besten Umstände geschaffen, um erfolgreich zu sein.
Ja,
na gut.
Ja.
Ja. Und du, Heike?
Ja, ich bin schon ein bisschen angewiesen auch auf die Schule meiner Kinder, sag ich mal. Also wenn die morgens aus dem Haus sind, dann muss ich einmal den zweiten Kaffee trinken, dann lese ich einmal Zeitung und dann verschwinde ich in meinem Arbeitszimmer und fange an. Wenn ich ein Buch abgeben muss, dann bin ich auch wirklich so richtig so 9-to-5, hätte ich fast gesagt, nur nicht ganz so lange. Also so von 9 bis 2 sitze ich dann sehr konzentriert am Schreibtisch und schreibe einfach. Also nix mit jetzt bin ich mal unkreativ und kann nicht schreiben, sondern das muss dann einfach funktionieren. Bei Kolumnen oder Interviews oder anderen Texten, was ich auch mache, oder auch Talkshow-Vorbereitungen oder so, da stört mich das nicht so sehr, wenn im Hintergrund jemand rumwuselt oder auch mal jemand reinkommt oder so. Manchmal hänge ich ein Schild an die Tür, bitte nicht stören. Aber ansonsten geht's. Ja.
Ich habe ja selber das Problem, dass ich eigentlich nachts immer die besten Ideen habe und dann auch ganz häufig nochmal wieder ins Wohnzimmer renne, Laptop an und nochmal aufschreiben.
Ich mache mir dann auf dem Handy so Notizen, wenn ich nachts aufwache
und
dann habe ich Ideen.
Ja, so verrückt bin ich nicht. Aber ich habe ja auch einen anderen Job. Aber trotzdem, jetzt musst du dich deinen Lebensumständen irgendwie fügen.
Ja, ist ein bisschen doof.
So ein bisschen, da musst du richtig Disziplin.
Ja, muss ich wirklich. Ja, also manchmal sehne ich so diese Zeiten herbei, wo ich völlig frei bin und keine Rücksicht mehr nehmen muss, weil ich war auch mal Nachtmensch und seit ich Kinder habe, ja, ist das halt vorbei, das geht einfach nicht mehr. Wenn morgens früh der Wecker klingelt, weil die Kinder in die Schule müssen, dann kann ich bis 2 Uhr nachts schreiben, dann funktioniert auf Dauer gar nichts. Aber es ist, wie es ist. Und andererseits ist es auch schön.
Wie alt sind die denn?
Also die sind jetzt schon älter, die sind jetzt 11 und 16. Also es ist schon so, dass die aus dem Allergröbsten raus sind und die mich auch nicht mehr so doll brauchen. Das Schöne ist natürlich, ich bin immer irgendwie da. Auch wenn ich, also ich bin oft nur körperlich anwesend, aber immerhin. Und wenn was ist, dann kann man sich an mich wenden. Und ich meine, Mann habe ich ja auch noch, der ist auch viel da, der ist auch selbstständig. Also von daher sind wir da schon sehr frei in unserer Gestaltung. Aber manchmal ist so die Sehnsucht nach der großen Freiheit und gleichzeitig die Angst vor der großen Freiheit.
Eva, wie sieht denn dein Schreibstundenplan aus?
Ja, ich bin mittlerweile auch in der Situation, dass ich alleine wohne und ich habe aber diese alte Gewohnheit beibehalten. Also ich habe angefangen, als meine Kinder 1 und 3 waren und wenn die im Kindergarten oder irgendwie waren, mich sofort an den Schreibtisch gesetzt und geschrieben, bis die wiederkamen. Ich habe kein Mittagessen vorbereitet und nichts. Also die kamen nach Hause, Mama, was gibt's zu essen? Und ich so, oh,
das kenne ich.
Schnell. Ja, jetzt ist es natürlich anders, aber ich fange immer noch morgens an und was ich vormittags nicht geschafft habe, schaffe ich nachmittags oder gar nachts überhaupt nicht mehr, das weiß ich. Der Rhythmus ist einfach geblieben, das ist so. Also
ja, und wie ist das bei dir, wenn du diese Inspiration bekommst? Ist das dann noch so ein Diktiergerät oder also ein digitales?
Nee, tatsächlich ein Schreibblock am Bett auch. Aber die meisten Ideen, die ich mir spät abends oder nachts notiere, die sind am nächsten Morgen wirklich scheiße.
Aber nachts sind sie immer genial,
ja,
oder?
Ja, genau.
Nachts sind sie unglaublich genial.
Also man muss sie aufschreiben, damit man weiter schlafen kann.
Ja, aber das stimmt auch.
Wir haben jetzt schon bei jedem von euch immer wieder über Erfolg und Bestseller und so weiter irgendwie gesprochen. Wenn man beim Fernsehen arbeitet, dann guckt man, wenn man an einer Sendung oder einem Film beteiligt ist, immer morgens um 9 halb angstverschwitzt die Quoten an. Wie ist das bei euch, wenn ihr ein Buch draußen habt, ist dann einmal die Woche, wisst ihr, gleich kommt die E-Mail vom Verlag und
also die muss
oder
man, glaube ich, anfordern.
Seid ihr jedes ja, nö, das kann ich anders.
Ja,
aber
weiß ich nicht.
Also ihr müsst es anfordern, sorry, aber ist es so, dass ihr dann manchmal völlig überrascht werdet, ach so, jetzt schon wieder Bestseller oder wie auch immer?
Naja, ich weiß ja, wann der Veröffentlichungstermin ist und dann bin ich natürlich schon gespannt, wo ich auf der Liste einsteige oder so und warte auf die Mails von der Agentur und aus dem Verlag. Aber spätestens ab der 3. Woche habe ich es vergessen, da interessiert es mich eigentlich auch nicht mehr. Da gucke ich mal, wo hängt da noch irgendwie oder so, aber dann wird das auch wieder unwichtig.
Ich hake das auch immer total ab. Ich finde, man schreibt und schreibt, ist total drin, dann kommt dieses Buch und man ist geistig völlig woanders.
Und dann ist
man
ist ja schon
mal, dann kommt oder, vielleicht mal eine Nachricht, so irgendwie Platz so und so. Und dann denkt man, wäre ja schön unter die ersten 20 wenigstens. Dann hat es halt wieder nicht geklappt. Und dann denkt man, ja gut, vielleicht beim nächsten Mal oder auch nicht. Und jetzt habe ich aber schon wieder 100.000 andere Sachen. Und dann
ja, also schielen auf diese Platzierung tut einem auch nicht gut.
Glaube ich. Und ich meine, die Qualität hängt ja auch nicht immer. Also wenn man sich so anguckt, was da mein was auf den Bestsellerlisten ist, das ist ja schon auch manchmal auch ein bisschen putzig. Also im Sachbuchbereich zumindest.
Ja,
das hat ja nicht unbedingt was
und
mit Qualität
ist ja,
zu
man
tun.
Man kommt ja viel leichter da auch rein, als jetzt bei Romanen in die obersten 20. Susanne, wie bemisst du denn Erfolg? Tatsächlich auch an der Bestsellerliste? Oder? Weil die Wahrheit ist ja auch, der Gesamtumsatz ist ja zurückgegangen in Büchern. Also insgesamt muss man ja auch immer ein bisschen darauf gucken, wie viele Bücher man verkauft, weil davon lebt man nicht, von der Platzierung.
Naja, man lebt ja eigentlich vom Vorschuss und das ist ja sowieso überhaupt nicht relevant, wie viele Bücher man verkauft dann leider. So auch. Also leider, aber auch ist ja auch toll, genau, dass man den Vorschuss bekommt. Aber ich sehe es anders als ihr beiden, weil also für mich war das super relevant mit der Bestsellerliste und ich fand das ganz toll und aufregend und ich habe 4 Bücher geschrieben, 3 davon alleine, 1 mit einer Kollegin zusammen und 3 waren auf der Bestsellerliste und mir hat das schon was bedeutet. Also ich messe dem durchaus was bei und ich fand es auch toll, wenn das hochgestiegen ist und ich hätte auch nie nach 3 Wochen aufgehört zu gucken. aber bei mir ist es jetzt auch, ich schreibe ja nicht jedes Jahr ein Buch und mein letztes Buch, dieses Angstbuch, was du erwähnt hattest, ich schreibe ja also populäre Sachbücher, nennt man das ja auch, oder literarische Sachbücher. Auch da wieder in Ich-Form aus meinem Erfahrung, was ich persönlich erlebt habe. Das ist 2020 erschienen. Also insofern ist das jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her.
Eva, ich kenne, glaube ich, keinen Autor, außer jetzt wahrscheinlich die super erfolgreichen, also die nicht in eine Buchhandlung gehen irgendwo und gucken, wo steht's denn? Also wenn man unter den Top 20 ist, dann wird man, egal bei welcher Kette, aber auch bei Einzelbuchhandlungen, irgendwo vorne stehen auf einem besonderen Buchtisch. Hast du das auch nach 3 Wochen vergessen oder guckst du doch immer mal, wenn du am Bahnhof, ich kenne ja immer die Fotos von Autoren, wenn die dann am Bahnhof dekoriert sind im Schaufenster.
Ja, genau. Ich freue mich, wenn Leute mir Fotos schicken. Genau. Ja,
du lässt gucken.
Nein, ich gucke natürlich selber auch. Man möchte immer vorne auf dem Tisch liegen, das ist klar, weil da wird am meisten verkauft. Ne? Oder wenn eben diese Wände, wenn man da irgendwie schön platziert steht, dann mache ich da auch mal ein Foto. Doch, so groß ist die Eitelkeit dann doch.
Und ist auch dein echter Name, ist auch auf dem Cover, oder hast du?
Es ist ein Pseudonym, aber es ist auch mein Mädchenname. Also insofern fühle ich mich mit dem Namen sehr verbunden.
Ja.
Heike, du auch? Du klapperst hier in Hamburg dann jede Buchhandlung ab?
Nee,
oder?
Also ich kriege auch viel von Freunden mal geschickt und ich gucke auch mal, weil mich auch immer interessiert, wo haben sie das denn jetzt wohl hinsortiert? Haben sie das jetzt irgendwie bei Feminismus hingestellt? Haben sie das bei Partnerschaft hingestellt? Haben sie es wieder völlig woanders hingestellt? Haben sie es gar nicht hingestellt? Das ist immer ganz faszinierend. Das macht auch jede Buchhandlung anders. Nee, natürlich gucke ich auch. Also so eitel bin ich natürlich. Also klar, also logisch.
Kommen wir mal von eurem Werk, Schreiben, Handeln, Tun, so ein bisschen in Richtung Hamburg. Als ganz offene Frage erstmal gestellt, wie wichtig ist Hamburg als Literaturstandort? Weil Hamburg ist ja schon der Hamburger als solches und auch die Senatsmitglieder wollen wahlweise, dass wir eine Theaterstadt sind, dass wir eine Kulturstadt sind. Jetzt wird sich für die Olympischen Spiele, da wollen wir eine Sportstadt sein. Wie sehr füllen wir denn diese Marke Literaturstandort aus oder Literaturstadt? Eva.
Literaturstadt. Also es ist eine
du
Stadt.
Von außen betrachtet.
Ja,
ein
eine Stadt, wo man wundervoll leben und schreiben kann. Das ist so mal das Erste überhaupt. Also ich brauche auch so eine inspirierende Umgebung und ich muss mich auf jeden Fall wohlfühlen. Und das habe ich in Hamburg. Und hier sind viele Kollegen. Das finde ich auch sehr wichtig. Wir haben hier einen Hamburger Krimi-Stammtisch. Den habe ich auch einige Jahre organisiert. Das habe ich jetzt abgeben können. Aber dann trifft man halt die Kollegen oder man trifft sich so zwischendurch für irgendwelche Aktionen. Und das bietet natürlich Hamburg dann extrem. Und ich bin nahe halt an meinen Schauplätzen, Nord- und Ostsee. Also für mich ideal, die Stadt.
Ja. Heike?
Ja, wie ist das für dich ganz so? Ähnlich. Also ich bin sehr mit dem Grindelviertel verbunden, weil ich da sehr lange gewohnt habe. Nun wohne ich ein bisschen an der Stadtgrenze. Und ich bin oft da und das inspiriert mich da immer. Ich bin da ganz gerne im Café Leonard oder sitze da irgendwo.
Und schreibst du auch im Café?
Ich schreibe auch mal. Ja, ich schreibe euch auf meinen kleinen
Rechner. Ist mir wirklich viel zu laut. Hast du einen Kopfhörer auf oder wie?
Nö, da im Leonard zum Beispiel ist jetzt nicht so laut. Aber ich schreibe auch mal, natürlich jetzt nicht hochkonzentriert, aber manchmal muss ich ja auch manchmal so Interviews abtippen. Das kann ich auch mal irgendwo machen und so. Dann habe ich Kopfhörer. Also ich brauche immer so ein bisschen, so zweimal die Woche brauche ich so ganz viel Leben um mich rum, um mich lebendig zu fühlen und dann brauche ich wieder meine Ruhe zu Hause. Das so die Mischung ist gut und Hamburg mag ich. Natürlich mag ich hier das Literaturhaus und Lesungen natürlich, auch in der Elbphilharmonie, manchmal bei Meyerhoff bei zur Lesung, das war auch großartig. Also verschiedene Orte, die in Hamburg ja für Lesungen genutzt werden. Jetzt hier Harbourfront Festival kommt wieder, läuft
kommt
gerade.
Wieder. Ja, kommt wieder, ja, und ich finde, es ist wirklich sehr schön herausgeputzt, muss ich sagen, nachdem die jetzt so ein Jahr vielleicht sogar mehr Stillstand hatten.
Genau, ja, also mir macht das einfach Spaß, in Hamburg zu sein und auch in Hamburg zu schreiben und als Hamburg als Inspiration zu sehen. Für mich ist es nicht jetzt so die große Literaturstadt, dass ich so das Gefühl habe davon, ich bin mit vielen freien Journalistinnen vernetzt, die auch Bücher schreiben und das macht dann einfach Spaß. Wir treffen uns regelmäßig, tauschen uns aus und das tut immer ganz gut.
Susanne, wie ist es für dich? Wie konsumierst du hier beziehungsweise wie tauschst du dich aus? In Hamburg.
Wie ich was konsumiere?
Also Literatur, Schreiben, okay. Bücher.
Also für mich ist Hamburg erstmal so sowieso die schönste Stadt, weil ich es wahnsinnig schön hier finde und hier gerne lebe und immer hierher wollte. Und dann ist es auch noch so der Anfang, dass ich hier angefangen habe zu schreiben. Das habe ich ja in Frankfurt nicht. Ich habe ja schon erwähnt, ich war früher Stewardess, dann bin ich Mutter geworden und dann kam ich nach Hamburg und ich habe bei Allegra damals eben vor 25 Jahren ein Praktikum gemacht. Daher kenne ich auch
tolles Magazin.
Simone zum Beispiel, genau. Und alle, wir hatten gerade ein so eine Art Wiedersehen, Klassentreffen in der Bernsteinbar und dann haben wir uns zum Teil auch eben 15 Jahre, 20 Jahre nicht gesehen, weil Allegra wurde ja irgendwann eingestellt, aber das war ja ein sehr, sehr cooles Heft und da habe ich angefangen und das verbinde ich für immer mit Hamburg. Mhm. Insofern ist und darüber hinaus gibt es für mich auch gar keine einen Ort, wo ich gern hin würde. Also Leute, die über Hamburg sagen, nee, das ist zu klein, das ist zu dies, das ist zu das, da passiert nicht genug. Ich habe das nie, ich möchte hier nicht weg. Ich bin sehr, sehr glücklich. Ich radel überall lang, genauso heute wie vor 25 Jahren und find's toll. Und ich habe auch nicht dieses Ich brauche nicht besonders viel Impulse von außen zum Schreiben. Das passiert sehr viel aus, schöpfe ich aus mir heraus und aus dem, was in mir passiert. Und deswegen habe ich da keinen Mangel oder so, dass hier nicht genug los wäre.
Gibt es denn trotzdem Verbesserungsideen? Ja. Also ich höre immer mal wieder zu wenig Lesebühnen, zu viele Lesebühnen, was auch immer, weil zu viele, eben weil dann vielleicht auch zu wenig Publikum dann immer ist, wie auch immer.
Also ich kann das gar nicht sagen, weil ich bin nur zur Lesung eingeladen, wenn ich ein Buch gerade draußen habe. Ist jetzt nicht, dass mein Alltag so aussieht, dass ich von einer Bühne zur anderen stampe und alle wollen mich haben. Also ich bin in Podcasts oder im Radio oder im Fernsehen, wenn ein Buch draußen ist. Und sonst bin ich nicht. Ich weiß nicht, sitzt ihr da? Ja, du sitzt wahrscheinlich viel auf Bühnen, oder?
Man kann ja auch ins Publikum sich setzen.
Ja, das stimmt. Ja, genau.
Ich bin relativ viel auf Lesungen. Also letztes Jahr hatte ich, glaube ich, 30 Lesungen oder so. Wow. Aber die wenigsten in Hamburg. Und ich glaube, das liegt daran, dass wir in Hamburg so eine wahnsinnige Konkurrenz an vielen, vielen tollen Veranstaltungen haben. Und wenn ich irgendwo, sage ich mal so, auf dem Dorf bin, dann bin ich die einzige Attraktion. Dann kommen sie auch alle so ungefähr.
Alle.
Aber hier ist halt, es ist schwierig, glaube ich, für kleine Buchhandlungen, Lesungen zu machen und wirklich das Publikum so anzuziehen, einfach weil das die Konkurrenz so groß ist. Das ist ein bisschen schade.
Heike, wie konsumierst du auch gerne so
Lesungen? Also ich gehe schon auch gern zu Lesungen, Selbstlesungen hatte ich, also in Hamburg hatte ich glaube ich noch keine, sondern auch genau wie immer irgendwo auf dem Land, irgendwo in kleineren Städten, wo dann wirklich dann auch sehr, sehr viele, sehr engagierte Frauen dann auch kommen und man wild diskutiert und so, ist ganz toll. Ich glaube, das wäre hier gar nicht so möglich. Also es wäre hier ganz anders und ein bisschen steifer so insgesamt.
Wie ist es denn eigentlich mit dem Akt des Lesens? Also ihr schreiben könnt ihr nachweislich, aber lesen ist ja aber keine Sache, die das eine das andere bedingt. Nee,
das
tatsächlich,
stimmt.
Ich habe auch schon sehr langweilige Lesungen erlebt von sehr erfolgreichen Autorinnen.
Ich übe das richtig dann auch. Ja? Also ich suche mir die Passagen raus und die übe ich dann auch richtig und das ist auch, guck dann auch, dass die ganz unterhaltsam sind und überleg auch, dass ich dazwischen was erzähle. Also ich selbst finde es, wenn ich zu Lesungen gehe, nichts schlimmer als wenn nur gelesen wird und ich nichts sonst erfahre. Ich finde es am schönsten, wenn ein Autor, eine Autorin am Anfang was erzählt, ein bisschen was liest, wieder ein paar Dünnches erzählt, sag ich mal, ein paar Anekdoten und dann wieder ein bisschen, das sind so gelungene Lesungen. Am Ende werden vielleicht ein paar Fragen beantwortet. Sowas mag ich. Einfach nur hinsetzen, lesen und auf Wiedersehen. Wäre mir zu langweilig.
Eva, ist das auch eine Einnahmequelle, so Lesungen? Also ich weiß, dass die Honorare nicht ganz so hoch sind, aber ich sag mal, wenn man 30 Lesungen im Jahr macht,
das
dann kann das ja auch
schon,
die Miete helfen zu bezahlen.
Also doch, das lohnt sich dann schon.
Ja.
Aber es kostet sehr viel Zeit und sehr viel Kraft, so viele Lesungen zu machen. Also das ist schon, muss man ein bisschen abwägen, finde ich, wie viel man machen will und wie viel man schreiben will. Und ja.
Ne, du musst halt
immer das Reisen
hin und dann gibt es da keine Öffis, sondern musst du überlegen,
vor allem
im Auto.
Das Essen, ne? Das Essen ist immer schwierig. Ich kann vor der Lesung nicht essen. Ich kann satt nicht zu der Lesung gehen und dann abends so um 10:30 in diesen Orten ist dann wirklich auch nichts
stimmt,
mehr. Also ich habe schon so
mehr
auf dem Hotelzimmer gesessen und dann irgendwie so Studentenfutter geknabbert.
So. Ja, das glamouröse Schriftsteller.
Einige Veranstalter sind auch toll und die organisieren dann auch was und so, aber es ist halt schwierig. Also.
Sprechen wir übers Reisen. Ich sag mal, mindestens 2 Reiseziele gibt es im Jahr für deutsche Autorinnen und Autoren. Das ist einmal Leipzig und einmal Frankfurt. Wie gerne seid ihr denn auf diesen Messen? Sind das tatsächlich 2 Termine im Jahr, wo man dann immer hinfährt,
also
um Kolleginnen zu treffen?
Also ich war jahrzehntelang, ich fast gesagt, beruflich immer da, aber dann eher, um Autorinnen und Autoren zu akquirieren für Talkshows, für die ich arbeite. Also das war für mich das Spannende. Und jetzt für meine eigenen Bücher, ehrlich gesagt, so gar nicht. Also wenn du nicht gerade in dem Moment, wo gerade eine Messe ist, dann auch ein Buch hast, das dann auch noch auf der Bestsellerliste steht, dann wirst du gar nicht eingeladen, weil es ist viel zu teuer. Die laden ihre Stars ein und die haben dann 20 Pressetermine am Tag. Und ansonsten, was willst du da? Als Autor rumrennen und keine Termine haben, ist, glaube ich, so mit das Schlimmste. Das will auch kein Verlag seinem Autor antun, weil der Autor dann nur rumnervt am Stand. Also das ist, nee, das, und dann wird er ganz ungnädig und so. Nee. Also das ist nicht so. Das ist einfach für das Fachpublikum.
Ja, Susanne, du auch nur, wenn du ein Buch draußen hast, oder?
Ja, die Male, die ich ein Buch draußen hat, war ich einmal in Leipzig und in Frankfurt und da, aber auch da fand ich es jetzt nicht besonders glamourös. So, ne, ich finde, das ist halt eine Messehalle oder es sind Messehallen, das ist stickig. Und das liegt irgendwie so Auslegeware, so graue und ich finde das jetzt nicht besonders, weiß ich nicht. Und vielleicht liegt es auch einfach an meiner Persönlichkeit oder mit Sicherheit. Ich brauche gar nicht so viel Austausch. Ich meine das gar nicht. arrogant oder so, sondern ich brauche wenig, es irritiert mich eher, viel Austausch. Das betrifft das Schweigen auch sehr. Ich meine nicht jetzt sowas, das mag ich sehr gerne. Ich bekomme auch gern Fragen gestellt, das mag ich. Aber was mein Schreiben angeht, ich habe zum Beispiel auch nie Texte vorab, von Anfang an habe ich nie Texte vorab jemandem gezeigt. Und man hätte ja meinen können, ich bin eigentlich ein bisschen unsicher vielleicht, weil das nicht ein gelernter Job ist. Ich habe das mir ja alles selbst beigebracht. Ich habe das ja nicht studiert oder so. Und ich mache das aber nicht, um mich zu schützen. Insofern, also ein Austausch ist für mich eher dieses Vergleichen. Du hast ja auch eben gesagt, dass du versuchst, dich aus diesem ganzen Trend-Ding Krimi so ein bisschen rauszuhalten oder abzuschirmen. Also ich finde, dass dieses Vergleichen generell ja im Leben unglücklich macht, aber auch mich auch beim Schreiben. Ja. Also ich bleib da sehr bei mir. So. Und deswegen ist auch so eine Messe toll, glaube ich, wenn man gerade Erfolg hat und hat einen Bestseller draußen, dann gehe ich da auch sehr gerne hin. Aber so, sonst nicht so.
Eva, wann warst du das letzte Mal in Frankfurt? Ist jetzt bald wieder im Oktober?
Ja, Frankfurt nicht so häufig. Ich bin meistens in Leipzig, weil mein Buch halt immer erscheint, wenn die Leipziger Buchmesse ist.
Ah, du hast so einen Jahresrhythmus sozusagen daran
genau,
angepasst.
Genau, Leipzig mag ich gern, weil Leipzig ist auch so eine Publikumsmesse. Also da, die Leipziger gehen alle total mit. Da finden ja in der Stadt abends noch sehr viele Lesungen statt. Also das ist so eine Messe für die Leser auch, finde ich, oder die Leserinnen. Deswegen bin ich meistens in Leipzig.
Und sind da immer noch so viele Manga-Jugendliche?
Ja,
jedes
ja.
Jahr?
Immer noch. Man hat immer das was zu gucken.
Ja, 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 genau.
Jetzt ist es ja so, als Autorin muss man nicht nur schreiben können, sondern muss das Ding ja auch irgendwie verkaufen können. Also auch wir verkaufen jetzt gerade Literatur. Auf der Buchmesse klappert man dafür. Bei Lesungen werden auch wieder Bücher verkauft. Wie ist es denn mit Social Media? Das ist ja mittlerweile, ich sag mal, jeder Metzger hat das Gefühl zumindest, er müsse einen funktionierenden Instagram-Account haben. Wie ist es denn bei euch, Eva? Ich gucke dich an und denke, sie ist sehr gequält von der Frage.
Ich habe natürlich einen Instagram-Account, ich hatte auch mal Facebook.
Und das machst du selbst?
Das mache ich selbst, ja genau. Und finde aber diesen Gedanken, ich muss mal wieder was posten, das ist ein bisschen anstrengend irgendwie. Andererseits ist es eine Möglichkeit, mit Leserinnen ja so ganz niedrigschwellig in Kontakt zu treten. Die schreiben einen schnell mal an und das ist das Schöne daran, aber ich mag dieses verpflichtende Gefühl nicht gern. Ich würde es gern nur dann machen, wenn mir gerade danach ist. Das wäre
okay.
Ideal.
Also einmal im Jahr.
So, zweimal. Gerne. Und also für die Website, da habe ich eben eine Assistenz, die sich drum kümmert. Da will ich mich dann ja auch noch mit befassen.
Ja, Susanne?
Mir fällt das sehr leicht. Also ich habe schon eine Amofu mit Instagram, das ist klar. Also ich bin auch bekannt dafür, dass ich meine die App immer nur löschen, natürlich nicht meinen Account, aber ich lösche die App, um mich zu schützen, so dass ich da nicht so verdaddel und alles. Aber es fällt mir leicht, es macht mir Spaß, ich kann mir eine Ästhetik aussuchen, die mir entspricht. Und ich sehe das auch mittlerweile so, ich fühle mich auch überhaupt nicht verpflichtet, ich bin auch schon mal ein halbes Jahr nicht da gewesen. Finde ich auch cool. Es ist aber so wie ein Schaufenster. Also zum Beispiel meine Kolumne, die ich auf Substack jeden Sonntag veröffentliche. Ich mache eigentlich jeden Sonntag Werbung. Und wenn ich das mache, sehe ich halt sofort, dass ich mehr Abos bekomme. Und das ist natürlich schon ein messbarer Erfolg oder ein, dass ich das erreiche, die Zielgruppe. Und wenn ich das nicht mache, gibt es auch neue Abonnenten. Aber es ist auf Instagram wie ein Schaufenster. Und ich mache da rein, was ich da reinmachen will. Und dann kommen die Leute oder sie kommen nicht. Aber ich habe zum Beispiel kein, heute gibt's ein Angebot oder so und so viel Prozent, das mache ich nicht. Also ich mache das schon ja recht, würde ich sagen, elegant.
Ja.
Wie man halt elegant Werbung machen kann. Aber ja, aber deswegen, also ich profitiere davon. Und
Heike, erfährt man über dein Leben mehr in deinen Kolumnen oder über Social Media?
Also Social Media hasse ich wie die Pest. Ich bewundere Susanne total, dass sie das alles so toll macht und so erfolgreich ist damit. Und ich denke immer, oh, ich müsste es. Alle sagen, warum machst du es nicht? Du siehst so viel, du erlebst so viel. Du könntest so viel machen. Und dann denke ich, boah, und dann schreiben sie mich wieder alle an. Mir reichen schon diese Leser, diese Spiegelleser, die meinen, sie müssten mir persönliche Mails schreiben. Und wenn ich dann denke, dann mache ich mich jetzt ununterbrochen täglich in irgendeiner Form bereite ich mich auf Insta aus und werde dann alles, da muss ich ständig sortieren, wen muss ich wieder blockieren, weil da wieder irgendein Quatsch kommt, natürlich auch bei meinen Themen,
genau,
ist das mal so ein Problem.
Genau, das hat ja bei den Männern.
Oh, das löst ja so viel blödes Zeug aus. Und deswegen denke ich immer, okay, geht mir weg damit. Dann mache ich zwischendurch mal irgendwas, wo ich da zu irgendeiner Kooperation eingeladen werde. Und dann ist auch gut. Dann suche ich immer jemanden, der es für mich macht. Also hiermit einen Aufruf, irgendeine studentische Hilfskraft, die gerne mein Social Media machen möchte. Bitte sehr. Ich möchte es nur alles nicht lesen.
Verfolgt ihr denn andere Autorinnen mal so, um zu gucken, was machen die denn so?
Ich gucke so wenig rein, das ist so ein Zeitfresser. Ich möchte mich darin nicht verlieren, aber ja, selten, ehrlich gesagt.
Man bekommt hier immer weniger das angezeigt, was man sehen will. Ich möchte natürlich irgendwie Kontakt mit meinen Kollegen haben und mal sehen, was machen die so irgendwie. Aber man bekommt so viel anderen Mist irgendwie.
Ja. Man muss das gut kuratieren, damit man das so füttern, damit man das bekommt, was einen wirklich interessiert. Aber das liegt ja auch an deinen Themen, glaube ich. Und zum Beispiel ist es ein Phänomen, also welche Frauen oder welche Accounts DMs von Männern kriegen, einfach so blind und auch unangenehme Sachen, bekomme ich nie.
Ja, sei nie. Froh.
Bin ich auch froh, aber das liegt auch an den Themen. Oder wie ich das
Kein
da
Aufruf
bespiele.
Jetzt.
Aber ja. Das würde ich wahrscheinlich an deiner Stelle dann auch nicht machen. Oder ja, keine Ahnung.
Du darfst ja das Wort Sex gar nicht schreiben. Du musst ja schon S-Sternchen X schreiben, sonst wirst du bei Insta gleich wieder blockiert und landest sonst wo im Jenseits. Also es ist auch noch ein bisschen kompliziert.
Ja, genau. Aber das machen ja andere auch.
Ja,
also
klar,
dass das ersetzt wird und so. Aber ich glaube schon, wenn es einem gar keinen Spaß macht.
Ja, es kommen auch viele Themenvorschläge und es kommen auch tolle Leute und so ist es nicht. Also ich gucke da immer mal wieder rein, wenn mir Nachrichten schreibt, so einmal die Woche gucke ich da rein. Und dann ist auch immer wieder was Interessantes dabei. Aber
für Themen finde ich es schon auch. Also ich habe da schon auch interessante Frauen kennengelernt und dachte dann, oh, darüber möchte ich schreiben. Zum Beispiel eine ist jetzt auch, apropos Sexthemen, eine geht auf so, das heißt Naked Tea Party. Mhm. Du kennst das bestimmt. Mhm. Also man tanzt wohl nackt und sie haben dann aber irgendwie so eine Perlenkette um. Ich weiß nicht, ob das auch Sober Movement ist, aber die haben so eine Perlenkette um und so eine Tasse da, wo sie wohl den Tee reinfüllen. Deswegen Naked Tea Party, was ich so witzig fand.
So,
und dann dachte ich mir, okay, ich als Selbstversuch auf die Naked Tea Party würde ich gern machen, aber ich glaube, ich habe nicht so Lust dazu. Aber wäre ja eine tolle Story, wäre ja lustig als Selbstversuch.
Sehr gut funktionieren.
Würde gut funktionieren. Und dann dachte ich aber generell, ist es auch über die Frau zu schreiben oder so, sie zu interviewen. Also und solche Leute treffe ich jetzt nicht auf der Straße, auf dem Radl in Hamburg. Also da finde ich schon an Instagram ganz...
Da musst du nach Berlin gehen.
Da finde ich Instagram dann schon auch nützlich, so...
Inwiefern seid ihr denn selber mutiger geworden eigentlich, weil ihr euch ja immer hinter der Schriftstellerinnenfassade auch selber natürlich schützen könnt, tatsächlich?
Ach, schon sehr. Also ich verlasse immer wieder meine Komfortzone für meine Kolumnen. Also ich war in einem Swingerclub, ich war bei einer Tantra-Massage, was ich alles für komische Sachen gemacht habe. Und ich konnte mich natürlich ein bisschen immer hinter der Kolumne verstecken und immer auch meine Grenzen stecken dadurch. Und da konnte darüber berichten, das sind alles Sachen, die hätte ich niemals im Leben gemacht. Wozu? Aber trotzdem, jede Erfahrung erweitert ja den eigenen Horizont und das macht auch einfach Spaß. Ja, doch, auf jeden Fall bin ich mutiger geworden. Mir ist auch mehr scheißegal geworden. Das ist auch ganz schön.
Aber es ist ja das Tolle daran zu schreiben. Also man kann jeden alles fragen.
Ja,
das
ist
so super, auch gerade als Krimi-Autor. Also ich war schon in der, ich habe mir so andere Sachen, ich muss in die Rechtsmedizin oder so, oder ich war im Knast dann irgendwie.
Super.
Ne? Aber es ist immer eine Erfahrung, ist immer klasse. Und eigentlich, also wenn man sagt, man schreibt einen Krimi, das lädt einen jeder ein, man kommt überall hin. Toll,
stimmt.
Super.
Ja. Das ist überhaupt der Trick.
Und man kann auch,
ich schreibe einen Krimi.
Ja, aber auch mal so beim Reisen, finde ich, wenn man sich für was interessiert. Also ich finde meine Themen ja schon, weil ich mich privat dafür interessiere und dass ich dann aber dadurch die Möglichkeit habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, weil ich eben das Magazin im Hintergrund habe und sage, ich schreibe für XY und deswegen kann ich das jetzt besuchen und erleben und rausfinden.
Total spannend.
Toll,
ja. Und gleichzeitig finde ich, muss man dadurch immer aufpassen, wo verschwimmt jetzt die Grenze auch zum Privaten, weil alles, was ich privat lese an Büchern, an Interviews und so weiter, das fließt immer in meine Arbeit ein und ich kann mich dann manchmal so schwer distanzieren, dass ich sage, so, und jetzt ist Feierabend und alles, was ich jetzt lese, ist nur noch privat, weil das mich interessieren, diese Themen. Also das ist einerseits ein Fluch und andererseits auch ein Segen, weil alles so interessant ist einfach. Also mein Beruf ist dann auch so interessant. Ich langweile mich nicht. Ja, auf jeden Fall.
Gibt es eigentlich Korrektive für euch? Also zeigst du die Kolumne deinem Mann oder...
Der weiß immer grob, wo die Themen und worüber ich schreibe.
Aber es kommt euch dann nicht, hör dir mal die Formulierung an, findest du das gut oder nicht oder so?
Nee, ich habe einen Freund, dem ich manchmal Kolumnen schicke, der dann nochmal rüberliest und mir dann nochmal einen anderen Zugang oder noch mehr Input oder was auch immer gibt und mal eine andere Perspektive, auch noch eine Männerperspektive. Und ansonsten natürlich vom Spiegel kommt dann mal was, ne? Oder hinterher, wenn dann die Konferenz war beim Spiegel, kommt dann auch nochmal interessantes Feedback. Aber nee, sonst, nee, bin da relativ frei. Also.
Ja, Susanne?
Nee, wie ich vorhin schon gesagt habe.
Du
also
weißt
ich
sehr genau, was du schreibst.
Ja, also ich habe viele Dinge, viele Zweifel oder Selbstzweifel, viele Dinge in meinem Leben, kann ich nicht sofort sagen, das ist so oder so. Aber was das Schreiben angeht, da bin ich 1000% sicher. Und das weiß ich auch erst die letzten, naja, jetzt natürlich nach 25 Jahren schon ein bisschen länger, aber das weiß ich sehr zu schätzen. Ich habe da keinen, ich denke nicht, ich kann das nicht oder das ist blöd oder und das ist sehr, sehr viel wert. Und deswegen zeige ich das auch gar nicht, weil das ist so, wie ich es geschrieben habe, habe ich es geschrieben. Und hätte ich es anders schreiben wollen oder können, dann hätte ich es anders gemacht. Das ist natürlich sehr bei einer Kolumne das auch, was man braucht. Man braucht ja nicht nur die Haltung, sondern auch dazu stehen, zu seinen Entscheidungen, zu seinen Gefühlen oder auch zu den Zweifeln. Wenn ich über andere Leute schreibe, stelle ich ja auch Fragen. Die stelle ich mir selbst auch beim Schreiben. Ich stelle Dinge in Frage, die ich fühle, die ich einordne, die ich sehe. Aber dann gebe ich es ja weg. Und
ja.
Dann ist es draußen und dann ist es nicht mehr meine Angelegenheit.
Ja. Aber da kannst du auch so einen Haken dran machen. Dann vergisst du es dann auch wieder? Also denkst nicht mehr so viel drüber nach?
Nee, aber vielleicht durch dieses Tempo,
ja,
wenn
bestimmt.
Man jede Woche das ist und ich, das ist ja heute auch noch so.
Ich kenne das auch, aber deswegen finde ich es spannend. Ja.
Eva, du schreibst ja die meisten Bücher hier. Was ist denn die größte Menge an Text, die du einfach mal gelöscht hast, weil dir irgendwie nach x Seiten aufgefallen ist? Das ist ja völliger Blödsinn.
Ich habe mal ein Drittel Roman.
Also gut,
also für 100, den, der war für den Papierkorb,
150 Seiten
so
ungefähr.
Ja, das tat schon ein bisschen weh, muss ich sagen. Aber ich habe mit einer tollen Lektorin zusammengearbeitet, die hat mich auch entdeckt und mit der habe ich ja bis vor kurzem zusammengearbeitet und die hatte auch irgendwie immer recht. Also da hatte ich volles Vertrauen zu der. Also insofern habe ich damals das halbe Manuskript auch so gelöscht. Als ich anfing, klar, bevor ich überhaupt einen Verlag hatte, hatte ich jetzt auch Freundinnen, also eine Freundin von mir ist zum Beispiel Richterin oder so, die hat dann alles gelesen und ich habe mir mal einen Pastor geholt, das sind ja auch Textarbeiter. Ne? Da kann man, Eva, die roten Korrekturen waren der erste Durchgang und die schwarzen sind der zweite oder so. Super. Aber so die letzten 10 Bücher mache ich es nicht mehr. Also ich glaube, da ist auch diese Sicherheit irgendwie gewachsen und ich weiß, es kommt eben das Lektorat und das Korrektorat, aber das reicht mir dann auch. Also weil jeder hat eine andere Meinung zu bestimmten Sachen und so und mittlerweile bin ich mir da auch sicherer geworden.
Ja.
Kann man auch ruhig sagen.
Jetzt haben wir über viel Sicherheiten und aber auch Unsicherheiten gesprochen. Würdet ihr denn, also ich habe ja wie gesagt selber als Journalist gearbeitet und ich kenne keine Journalistin oder Journalisten, die zumindest vor 20, 25, 30 Jahren die Idee hatten, ich will auch ein Buch schreiben. Viele haben es nicht gemacht, weil der erste Schritt dann irgendwie fehlte. Würdet ihr sagen, ihr habt jetzt einen Traumberuf, Susanne?
Ja, für mich ist es... Traumberuf ist vielleicht wie Traummann, mag ich auch nicht so gerne, weil ich es ja gerne real habe. Aber so die Vorstellung.
Es kommt dem Optimum sehr nahe.
Genau, ich verstehe es schon. Genau, es kommt dem nahe, was mir am meisten, glaube ich, liegt und womit ich am liebsten meine Zeit hier auf der Erde verbringe. Das ist es, ja. Ich möchte gerne einen anderen Beruf, ich kann mir nichts anderes vorstellen und es macht mich sehr, sehr glücklich und auch sehr dankbar und die berührt mich irgendwie auf einer Ebene von, was kannst du mir nicht vorstellen von einem anderen Beruf. Aber so, ja.
Heike, wie ist bei dir? Du musst ja vielen Verlockungen widerstehen, weil du guckst ja ganz viele Berufsbilder an, beziehungsweise kommst mit vielen Leuten zusammen, kommst dann immer wieder an Schwanken oder sagst, nö, schreibe schon
geil. Nein, das ist schon toll. Also ich mache ja nun auch verschiedene Dinge. Ich arbeite weiterhin auch für Talkshows und schreibe auch für verschiedene Magazine und so weiter. Das ist einfach auch wegen des Geldes, muss ich ehrlich sagen, weil vom Schreiben kann ich jetzt nicht, vom Bücherschreiben kann ich nicht leben, dafür reicht es nicht. Und es macht aber auch alles großen Spaß. Es ist halt so ein Bausatz, den ich mir immer wieder jeden Monat neu zusammenstecke. Und ich freue mich immer, wenn Montag ist und die Woche losgeht. Und ich bin nicht so jemand, der sagt, oh, wann ist endlich Freitag? Sondern ich denke dann eher so, schon wieder Freitag, jetzt ist Wochenende. Arbeite ich jetzt? Soll ich ja jetzt nicht. So, also ich liebe das wirklich total zu schreiben. Ich finde das ganz fabelhaft und fantastisch. Und habe noch so viele Ideen und möchte noch so viel machen. Und finde das einfach, also das ist wirklich ein Geschenk. Und auch wenn es finanziell sicherlich das Größere Geschenk wäre, wenn ich wie früher jeden Tag in eine Talkshow-Redaktion rennen würde. Aber ich glaube nicht, dass ich dann so glücklich wäre wie jetzt.
Eva, wie wichtig ist denn Geld?
Wie wichtig ist Geld? Ja, man braucht es zum Leben, ne? Auf jeden Fall. Und es ist natürlich auch eine Anerkennung für das, was man tut. Also es sind so diese
Aber ist das jetzt noch der Antrieb für dich, weil du relativ sicher weißt, wo deine Auflage liegt, du ein großes Stammpublikum hast und so weiter?
Also anfangs war es nicht so der Antrieb, weil ich gar nicht wusste, ob ich damit überhaupt je Geld richtig verdienen kann irgendwie, es hat sich ja so ganz, ganz langsam gesteigert. Klar, die Ansprüche steigen dann auch, die Lebensumstände ändern sich, wenn man irgendwie da erfolgreich ist, aber die Motivation ist, bleibt wirklich das Buch. Also ich glaube, ich würde auch weiterschreiben, wenn ich weniger Geld bekommen würde, weil ich kann mir kein anderes Leben mehr vorstellen. Das ist irgendwie, ja, es ist ein Traum und ich bin jeden Morgen glücklich und dankbar und ja.
Jetzt habt ihr alle schon ein paar Jahre hinter euch in diesem Schreibbetrieb. Susanne, vielleicht mal so ein, zwei Tipps, wenn jetzt so jüngere Leute uns zuhören und sagen, ja, die haben das jetzt alle so fabulös beschrieben und ich finde mich genau in der wieder. Was sollte man denn machen? Weil lustigerweise kriege ich wirklich auch ganz viele, ich bin ja gar nicht so direkt im Literaturbetrieb, aber man traut mir zu, dass ich vielleicht mal den einen oder anderen Tipp habe und kriege, also es gibt immer noch reichlich merkwürdige Vorstellungen davon. Also, dass immer, wenn man ein Buch rausbringt, dann sofort reich wird oder so. Zum Beispiel. Ja, Susanne, welche Fehler sollte man vermeiden?
Oh, ich glaube, da bin ich nicht die richtige Ansprechpartnerin.
Du könntest es schreibtechnisch ja vielleicht sogar
formulieren. Naja, ich kann zumindest, also ich glaube, heute ist es ja ganz anders als ja vielleicht vor 25 Jahren, weil ja fast jeder jetzt ein Buch schreibt, habe ich das Gefühl. Und früher war das noch so, oh, was, ein Buch schreiben, das war ganz weit weg. Es erschien mir auch in den 2000ern noch weit weg. Und heute ist ja schon gerade auch so auf Instagram, es schreiben ja auch sehr, sehr viele Influencerinnen Bücher, weil sie die Reichweite haben, nicht weil sie Sätze formulieren können per se. Genau. Aber das können sie ja dann auch vielleicht noch lernen. Oder können es, manchmal kriegen kommt
jemanden,
ja
der
auch,
für
oder,
sie das schreibt.
Ja, oder manchmal können sie es ja auch und es kommt zusammen und sie können mehrere Sachen. Aber ich kann nur sagen, also der klassische Weg, Abitur machen, studieren oder Henry-Nannen-Schule oder Axel-Springer-Schule, habe ich ja nicht gemacht. Also ich habe Tagebücher geschrieben und dann bin ich zu Allegra. Das wäre jetzt meine Empfehlung. So, also einfach was, und ich weiß gar nicht, ob das noch üblich ist, dass man sich irgendwo bewirbt, ohne was zu können, ohne von so einer Schule zu kommen und angenommen wird bei Allegra. Ich war die Einzige, die nicht von so einer Schule kam. Und dennoch habe ich ja etwas geschafft, es ist so entstanden. Ich habe es ja gar nicht mehr vorgenommen und was schaffen wollen. Und ich glaube schon, dass wenn man eine Leidenschaft hat fürs Schreiben, dass man das auch tut, glaube ich, ohne Geld, dass man es auch tut abends, wenn man vielleicht einen anderen Job hat. Ich glaube, das kommt. Das ist ein innerer, ein nicht nur ein Hunger, sondern ein Drang. Und bei mir hat sich das halt in Tagebuchschreiben erst geäußert, aber das tut's ja bei vielen. Nur, dass es jetzt heute als Journaling heißt und nicht mehr Tagebuch. Ja. Ist ja auch egal. Aber ich muss noch mal sagen, ich gehöre nicht zu denen, die sagen, oh, ich liebe das Schreiben. Ich liebe meinen Beruf, aber ich mag das Schreiben nicht. Ich mag nur vollendete Vergangenheit geschrieben zu haben. Diesen Zustand, den finde ich so berauschend, geschrieben zu haben. Und wenn man das jede Woche hat, jetzt in meinem Fall, weil man jede Woche liefern muss, ist das natürlich schon auch so hormonell eine tolle Sache, so dass man immer so einen Rush bekommt. Aber das Schreiben an sich finde ich auch quälend und anstrengend und auch nicht so toll. Also dieses, oh, ich schreibe so gerne, ich schreibe den ganzen Tag, ich kann gar nicht mehr aufhören zu schreiben, das habe ich nicht, ja. Das wollte ich noch hinterher schieben.
Heike,
yes.
Würdest du einer 20-Jährigen nicht, du als 20-Jährige, weil wir haben andere Zeiten jetzt empfehlen zu sagen, schreib Bücher, schreib Kolumnen.
Also wenn sie gerne liest und gerne schreibt und da wirklich auch eine Leidenschaft hat, würde ich sagen, geh erstmal in irgendeinen Beruf, mach irgendwas, such Erfahrungen, lebe, sammle Lebenserfahrung, könnte man auch einfach sagen. Und dann schreib nebenbei und versuche dann irgendwann einen weiteren Schritt zu machen. Aber ich denke, man braucht viele Kontakte oder sehr viele Follower und dann kann daraus was werden. Aber generell würde ich immer sagen, Mut und im Zweifelsfalle lieber Ja sagen und es probieren, weil nichts ist schlimmer, als am Ende des Tages dazustehen und sagen, hätte ich mal bloß. Ja. Das wäre ja schrecklich.
Eva, welches eine Buch sollte man gelesen haben, um eine gute Inspiration zu bekommen?
Also auf keinen Fall nur ein Buch. Also ja. Ich habe immer ein ganz mulmiges Gefühl, wenn Leute sagen, ich lese gar nicht so gerne, aber ich möchte Autorin oder Autor sein. Also ganz schrecklich. Man muss ganz, ganz viel lesen, finde ich, um schreiben zu können. Auch über alle Genre hinweg und eben auch Sachbücher über Schreiben und so weiter. Das finde ich wichtiger als irgendwelche Studien oder Schreibschulen oder so. Und ich hätte heute ein mulmiges Gefühl, jemandem zu empfehlen, das so direkt anzuvisieren, Autor zu oder Autorin zu werden, sondern ich würde auch mal sagen, erstmal einen anderen Beruf, Lebenserfahrung. Also ich lebe heute noch von meinen Erfahrungen, die ich in diesem Handwerksberuf gemacht habe. Da sind immer noch Charaktere, die mal auftauchen oder so. Ja. Also ja, man muss sich da auch schon so ein bisschen mal herausfordern und andere Sachen machen, bevor man überhaupt anfangen kann zu schreiben. Und
man sollte ja wissen, dass kaum jemand vom Schreiben, also vom Bücherschreiben leben kann.
Ja, und wie das wird das jetzt mit der KI werden? Ja, das wird doch immer schlimmer werden. Ganz also ich kann das jetzt nicht mehr so wärmsten Herzens empfehlen.
Kurz und knackig, weil wir sind kurz vor dem Ende. Das Jahr ist schon zu einem Dreiviertel rum. Das eine Buch aus dem Jahr 2025, was euch am Herzen liegt, dürft ihr jetzt kurz empfehlen, Susanne.
Ich bin ein ganz, ganz großer Hydra-Fan. Hydra ist eine Insel in Griechenland. Da findet jetzt auch mein erstes Schreibcamp statt in Person. Und Leonard Cohen hat ja da gelebt unter anderem, aber auch Henry Miller war da und das ist ja literarisch eine sehr aufgeladene Insel und gibt Bücher darüber und natürlich auch Dokumentationen, aber ein Buch, das heißt glaube ich Leonard, Marianne and Me, weil Marianne Ehlen ja mit Leonard Cohen zusammen war und das ist von, ich glaube sie heißt, ich habe es gerade gelesen, Judy, aber ich weiß den Nachnamen nicht, Carter, so ähnlich. Ja, Leonard, Marianne and Me, das
so,
ist ganz toll.
Heike.
Oha. Da hätte ich mich gerne noch vorbereitet auf die Frage. Mascha Kaleko, die Lyrikerin, tolle Gedichte in den 20er, 30er Jahren, hat irgendeine Art von Jubiläum, Todestag, ich weiß es gar nicht genau, aber ihre Werke sind neu erschienen, ihre Gedichte, aber auch Biografien, biografische Bücher, auch eins mit dem Vorwort von Daniel Kehlmann. Das ist eine Frau, die mich begeistert, weil die so frech war, so einen Witz hatte und aber auch einen politischen Blick, so eine spitze Art und einfach irgendwas von Mascha Kaleko lesen, bitte. Bitte, bitte.
Eva, das Buch des Jahres 2025
ja,
stand
für mich,
September.
Ja, oh Gott, immer so viele Bücher, aber eins ist so hängen geblieben. Das heißt, bei euch ist es immer so unheimlich still. Und Autorin Alena, also ich habe mich jetzt auch nicht vorbereiten
das
können.
Das
genau.
Wir korrekterweise dann auf
ja,
Instagram.
Sehr, sehr
kannst
gerne.
Du dann
also,
da auch nachlesen.
Ja, kein Krimi. Und es hat mich irgendwie so berührt, was sie da so geschrieben hat und auch inspiriert. Also
ja.
War für mich so das Buch des Jahres, ja.
Ihr drei, es war tatsächlich ganz wunderbar. Ich finde auch diesen Ort, an dem wir gesprochen haben. Ich gucke in Richtung Literaturhauscafé, die anderen gucken in Richtung Alster, bei herrlichstem Wetter. Und genau dieses Gefühl haben wir, glaube ich, in einer Stunde rübergebracht. Ein bisschen Leichtigkeit, aber es ist auch ein bisschen Winter draußen. Also es war ganz wunderbar. Vielen Dank für diese Reise von einer Stunde durch euer literarisches Leben und Wirken hier in der Stadt Hamburg. Danke euch recht herzlich und sage Ahoi.
Dankeschön.
Ahoi, danke für die Einladung.
Das war die Hochkultur auf Ahoi. Der Culture Club. Danke fürs Zuhören.